Ja, auch von mir noch einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich freue mich, dass ich heute so sprechen kann. Ja, es waren die Woche ein bisschen oder die letzten 2 Wochen ein ziemlicher Kampf so, was liegt Gott wirklich auf dem Herzen für die Gemeinde heute? Und es war jetzt recht kurzfristig, dass er mir da wirklich einiges gegeben hat. Und ich vertraue jetzt einfach drauf, dass Gott heute redet und dass ihr das empfangt, was Gott für euch heute hat. Und ich bete jetzt einfach noch kurz. Vater, und ich danke dir dafür, Herr, dass du ein lebendiger Gott bist, der redet und der uns berühren möchte und der uns kennt und genau weiß, was wir brauchen. Ich danke dir, Herr, dafür, dass du hier bist und dass es um dich geht. Ich danke dir so sehr dafür, dass es nicht um uns geht, sondern wirklich um dich. Aber dass du jeden einzelnen von uns im Blick hast, genau im Blick und weißt, ja, wo die Punkte sind, wo du uns ansprechen möchtest und wo du uns berühren möchtest. Danke, Herr. Amen. Ja, wir haben gerade gesungen, Gott, du bist größer, höher, weiter als der Himmel. Das war ein bisschen eine Steilvorlage. Ja, wir haben gesungen, Gott, wir können deine Wege nie ganz verstehen. Und das war wahrscheinlich genau das Thema. Nachdem Birgit vor 2 Wochen, glaube ich, war es, drüber gesprochen hat, wer ist Jesus und wie haben auch, also wir haben ja ein paar Sonntage drüber gesprochen oder davon gehört, wie bilden wir uns so unsere Meinungen, unsere Werte, wie kamen die Pharisäer dazu, über Jesus so zu denken, wie sie es getan haben? Kamen die Jünger dazu, so zu denken über Jesus? Und du hast ganz am Schluss, hast uns aufgefordert, darüber nachzudenken, wo haben wir Jesus in so eine Box gesteckt oder so? Ja, wo haben wir uns ein bisschen festgelegt auf das, was wir von Jesus denken? Und wo möchte Gott uns herausfordern, ihn nochmal anders kennenzulernen? Und da habe ich gespürt, da in die Richtung soll es gehen. Und mein Titel für heute heißt, Gott ist anders, als du denkst. Und ich weiß nicht, wenn ich euch fragen würde, hast du schon alles von Gott begriffen? Weißt du schon genau, wie er ist? Weißt du schon, wie es im Reich Gottes so funktioniert? Verstehst du alles, weil wenn du die Bibel liest? Oder gibt es da nicht immer wieder Punkte, wo du sagst, das verstehe ich jetzt einfach nicht? Verstehst du alles, was in deinem Leben passiert? Oder gibt es da Dinge, wo du sagst, Herr, da verstehe ich dich jetzt überhaupt nicht? Genau, jede Menge. So geht's mir auch. Und ich habe so drüber nachgedacht. Ich dachte, Herr, wie kann das sein, dass du ein Gott bist, der sich uns eigentlich mitteilen möchte? Wir haben ein ganzes Buch voll Geschichten über Gott, über das, wie er mit seinem Volk umgeht. Wir beten, wir lesen die Bibel und trotzdem gibt es da immer dieses, auch wo ich immer wieder sagen muss, Herr, da verstehe ich dich nicht. Ich weiß nicht, warum die Dinge so passieren, wie sie passieren. Ich verstehe dich nicht. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis, dass Gott einerseits uns ganz nahe kommen möchte und andererseits ist er der Mächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde und hält das ganze Universum in seiner Hand. Er ist auch der Unbegreifliche und dennoch kommt er uns ganz nahe. Das haben wir heute Morgen jetzt ja schon ein paar Mal gesungen. Und diese Spannung auszuhalten, finde ich gar nicht so leicht. Und für mich ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, da gibt's verschiedene Wege, wie wir damit umgehen können. Wir sehen zum Beispiel, dass in der Bibel immer wieder, wie Menschen an diesen Punkt gekommen sind, wo sie gesagt haben, Herr, ich verstehe das nicht, ich verstehe deine Wege nicht. Und dann aber wieder hören wir Aussagen oder lesen wir Aussagen, wie bei Hiob, ich habe vorher von dir gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Also es gibt diese Spannung zwischen, ich habe von dir gehört, ich habe mir vielleicht auch ein Bild von dir gemacht. Also als Gott Mose die 10 Gebote gegeben hat, hat er ihm ja gesagt, du sollst dir kein Bild machen und es anbeten. Aber dennoch funktionieren wir ja ein Stück weit so, dass wir uns von allem ein Bild machen. Also wir brauchen das auch ein Stück weit, um alles einordnen zu können, dass wir uns ein Bild machen von den Menschen, von den Dingen, die uns passieren, eigentlich von allem machen wir uns ja ein Bild, haben ja eine Vorstellung, laufen muss und wie die Dinge sind. Und dennoch sollen wir kein Bild anbeten. Das heißt, auch von Gott, ganz besonders von Gott, sollen wir uns kein Bild machen, das wir anbeten, sondern wen wir anbeten, ist eine Person. Und wenn Hiob eben sagt, jetzt hat mein Auge dich gesehen, dann will er damit sagen, jetzt habe ich was erlebt mit dir, was anders ist als das, was ich bisher einfach nur vom Hörensagen gehört habe. Ja, also ich habe das in meinem Leben auch schon oft erlebt, dass Gott mich immer wieder so geführt hat, dass ich Dinge neu erkannt habe. Also Dinge, die ich vorher für richtig und für wahr gehalten habe, hat er wieder revidiert. Und da ja, möchte ich euch einfach ermutigen, das war das, was Birgit auch gemeint hat da vor 2 Wochen, dass wir da auch offen sind immer wieder, dass Gott unser Bild auch korrigiert, das wir von ihm haben oder auch. Also ich kann ein Beispiel nennen. Ich bin eher in einer Gemeinde aufgewachsen, die nicht so offen war für den Heiligen Geist oder wo nicht viel gelehrt wurde drüber. Auch die Gaben des Geistes eher skeptisch beäugt wurden und Gott mich aber so geführt hat, dass ich den Heiligen Geist als eine Person kennengelernt habe und ihn wirklich auch eingeladen habe, in meinem Leben zu wirken. Und das hat eine ganz neue Dimension im Glauben einfach eröffnet, wo ich jetzt auch vieles ganz anders verstehe und erlebe mit Gott. Und ich denke, so gibt's immer wieder Punkte. Ich habe Gott als den Vater erlebt und dann habe ich Gott ganz neu kennengelernt. Da habe ich letztes Jahr drüber gepredigt als den Bräutigam. Und das ist nicht, dass das falsch ist, dass er der Vater ist, aber er ist auch der Bräutigam. Und so möchte Gott uns immer wieder auch neue Facetten von sich zeigen. Ja, ich habe mir so Gedanken drüber gemacht, wie gehen wir denn damit um? Wie gehen wir damit um, dass wir Gott einerseits begegnen, andererseits aber noch nicht wirklich so erkennen? Und da ist Paulus nennt so eine Bibelstelle, oder nennt in der Bibelstelle in 2. Korinther 3, 12, das haben wir auch, glaube ich, da beschreibt Paulus das. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israel nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also da lesen wir, dass es so eine Decke geben kann, die auf uns, auf unserem Gesicht liegt, die auf unseren Augen liegt, wodurch wir offensichtlich nicht klar sehen können. Es spricht ja auch von einer Verstockung der Gedanken und ich denke, es geht auch um eine Verstockung unserer Herzen. Und es gibt diesen Zustand, dass wir Gott einfach nicht erkennen können, dass wir Gott nicht sehen können. Und ich denke, das sind auch immer wieder mal auch Phasen in unserem Leben, wo wir eben das Gefühl haben, da liegt wie so eine Decke auf uns. Wir können nicht sehen, wir können nicht klar hören. Aber hier heißt es, sobald es sich zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Und für mich ist es so, da steckt ein Schlüssel drin. Wenn wir merken, wir haben so eine Decke auf unseren Augen, dann wenden wir uns dem Herrn zu und diese Decke wird weggenommen. Birgit, auch was du vorher gesagt hast, das passt so gut dazu mit der Lupe und mit dem Fernglas. Da habe ich gedacht, ja, das ist genau das. Was will Gott uns zeigen und was sehen wir? Für mich war es so, ja, wo ich mir auch Gedanken drum gemacht habe, worum geht's eigentlich in meinem Leben als Christ? Wozu bin ich eigentlich hier? Ja, geht's nur darum, dass ich halt mein Leben irgendwie lebe und am Ende der Tage kann ich sagen, oh, ja, so im Großen und Ganzen habe ich ein schönes Leben geführt oder ein gutes Leben, habe gute Dinge getan, habe meine Familie versorgt, wie auch immer, habe mich vielleicht hier engagiert und dort engagiert oder was hat sich Gott gedacht, als er mich geschaffen hat? Warum bin ich überhaupt hier? Ich denke, das ist ja eine Frage, die sich wahrscheinlich so ziemlich jeder irgendwann mal stellt. Und da ist immer gut zu gucken, was hat sich Gott von Anfang an gedacht? Also wenn wir Adam und Eva anschauen, als Gott den Menschen geschaffen hat, da sehen wir, wie Gott sich den Menschen in seinem Bild geschaffen hat, als sein Gegenüber. Also Gott hat ja schon die Engel und alles um sich rum gehabt. Er war ja nicht alleine, die Dreieinigkeit, Gott, Jesus, Heiliger Geist. Also da war ja schon Gemeinschaft da und dennoch hat er sich gedacht, ich schaffe jetzt mal den Menschen, weil ich mir einfach da noch mehr wünsche. Und wenn wir uns anschauen, wie Gott mit dem Menschen umgegangen ist, wie er ihn liebevoll geschaffen hat, wie er ihm seinen Atem, seinen Geist eingehaucht hat, wie er ihm praktisch den Menschen als Teil von sich selber geschaffen hat und dann mit der Fähigkeit, mit ihm wirklich auch in der Kühle des Abends spazieren zu gehen. Und ich könnte mir vorstellen, Adam hat ja den Auftrag gekriegt, die ganzen Tiere den Namen zu geben und sich um den wunderschönen Garten zu kümmern, den er da geschaffen hat. Und ich stelle mir so vor, wie Gott mit Adam so rumgelaufen ist und gesagt hat, ja, und wie findest du eigentlich dieses gestreifte Tier da? Ist das nicht toll? Und er sagt, ja, was für einen Namen hast du dem jetzt gegeben? Und der Adam sagt, ja, könnte man Pferd? Nee, vielleicht eher Zebra. Ja, und Gott sagt, hey, super Wahl und keine Ahnung, also vielleicht erfahren wir das irgendwann mal im Himmel, wie das alles war damals. Aber ich denke, es war wirklich so, das, was Gott sich gewünscht hat, war einfach Beziehung. Es war so ein Austausch, so wie, Adam, wie siehst du das? Wie geht's dir damit? Und Gott hat, denke ich, ganz viel auch von seinem Herzen ihm mitteilen können. Und dann ist ja leider der Sündenfall passiert, wo Adam eben doch nicht Gott über allem gestellt hat, sondern dann gedacht hat, naja, er kann auch selber da ein bisschen die Regie übernehmen. Und wir sehen durchs ganze Alte Testament durch, wie Gott immer wieder versucht hat, mit den Menschen in Beziehung zu treten. Wir sehen dann, als Jesus dann aufgetreten ist und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wir sehen an Jesus ja ganz viel, wie Gott ist. Also wir sehen in seinem Leben, wie Jesus gedient hat, wie Jesus die Menschen geliebt hat, wie er mit ihnen umgegangen ist. Und das, was für mich da immer und immer wieder durchscheint, auch schon im Alten Testament, ist das, dass Gott Beziehung sucht zu seinen Menschen, zu seinem Volk. Jesus am Kreuz, da kommen wir ja gerade her von Ostern, was war der Sinn und das Ziel? Es war nicht nur, dass uns die Sünden vergeben werden, sondern es ging eigentlich um was viel Tieferes, nämlich, dass wir mit Gott wieder in Beziehung treten können, dass wir mit Gott diese Verbindung haben können, die vorher nur sehr, sehr schwer möglich war. Und das ist was, wo ich denke, das ist einfach gigantisch. Gott gibt sich selber her, zahlt den höchsten Preis, damit wir mit ihm Beziehung haben können, dass wir mit ihm Verbindung haben können. Als Jesus dann zum Vater gegangen ist, hat er seinen Geist ausgegossen. Und durch seinen Geist ist uns jetzt möglich, dass Gott in uns lebt. Durch den Heiligen Geist hat Gott in uns Wohnung genommen. Und eine engere Beziehung ist nicht möglich. Also enger als dass Gott in uns ist nicht möglich. Und das Ganze und dann, ich habe am Anfang gesagt, Gott hat den Menschen geschaffen zur Beziehung als sein Gegenüber. Und am Ende der Bibel, in der Offenbarung, lesen wir, dass Jesus wiederkommt für seine Braut. Das Thema hat mich ja eben auch letztes Mal so stark beschäftigt. Was bedeutet es, seine Braut zu sein? Und seine Braut hat nochmal wirklich eine andere Dimension wie Kind zu sein. Also ich bin beides, ich bin Kind, aber ich bin auch Braut. Und diese Intimität und ihr, die ihr vielleicht schon länger jetzt verheiratet seid, ihr kennt es vielleicht, dass man jemanden sehr nahe sein kann, jemanden so gut kennen, der muss vielleicht nur irgendwie gucken und schnaufen und du weißt eigentlich schon, was er sagen will oder was er denkt. Und dennoch gibt's da immer noch diesen Punkt so, so ganz hundertprozentig verstehe ich den anderen doch nicht. Es gibt immer wieder Facetten und Dinge, die ich nicht verstehe. Und ich glaube, diese Spannung gilt es auch auszuhalten. Ja, dass wir nie wirklich alles vom anderen verstehen können und dennoch eine intime Beziehung haben können. Und in Johannes 15, Vers 26 vielleicht noch, das haben wir auch da, genau. Da sagt Jesus, wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der Zeugnis von mir geben. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Also hier sehen wir, dass derjenige, der uns Auskunft gibt über das, wie Gott ist, ist der Heilige Geist. Auch in Epheser 1, Vers 17, da heißt es, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Herz, Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Also er gibt uns durch seinen Geist Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis Gottes. Genau, Paulus sagt dabei auch in 1. Korinther 13, Vers 12, der sagt, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Und das, denke ich, beschreibt es auch wieder richtig gut. Ja, wir erkennen hier einfach nur stückweise. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen immer wieder. Wir können immer wieder was von Gott erkennen. Oder er zeigt uns, wenn wir die Bibel lesen, können wir den Heiligen Geist bitten, uns zu zeigen, Herr, was willst du jetzt damit sagen? Warum? Ich verstehe das nicht, ja. Aber du kannst mir zeigen, was damit jetzt wirklich gemeint ist, was du mir zeigen möchtest. Aber Paulus sagt hier, unser Erkennen ist nur Stückwerk. Und ich glaube, das ist auch gut so, damit sich keiner irgendwie erheben kann und sagen kann, ja, ich habe es alles begriffen. Ich denke, das hält uns ja auch demütig, dass wir wirklich sagen können, okay, Herr, du kannst mir da auch immer wieder neue Offenbarungen geben. Und was es eben auch macht, und das ist eigentlich mein Punkt heute, es geht immer um Beziehungen. Es geht nicht darum, dass wir alles wissen, dass wir alles begriffen haben, sondern es geht immer um die Beziehung. Und wenn ich was nicht kapiert habe, dann komme ich zu Jesus, dann komme ich zu Gott. Dann bitte ich den Heiligen Geist, mir das zu zeigen. Also was mir immer wieder hilft, gerade wenn ich auch Bibelstellen lese oder auch diese Frage, die sich ja viele stellen, warum lässt ein Gott der Liebe all das Leid zu und kann so vieles eigentlich nicht verstehen? Immer wieder zurückzukommen zu dem, was ich gerade vorgelesen habe, das Größte ist die Liebe. Und in Johannes 15, Vers 13, da heißt es, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Und größere Liebe kann keiner zeigen, kann keiner haben. Und ich denke, da können wir immer wieder zurück, wenn wir Fragen haben, wenn wir Dinge nicht verstehen, wenn wir in unserem Lebensgefühl haben, es wird alles zu viel, ich sehe da nicht mehr drüber raus, ich habe eigentlich mehr Fragen als Antworten. Das ist so die feste Konstante, auf die wir uns stellen können. Gott liebt uns und wir haben das gesehen, dass Jesus sich selber für uns hingegeben hat und uns erlöst hat. Für mich ist dieses Thema Beziehung wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Und ich weiß, dass es da noch viel, viel mehr gibt. Wenn Gott mich zu seinem Gegenüber geschaffen hat und wenn Gott mit mir Gemeinschaft haben will, dann glaube ich, dass Gott da viel, viel mehr noch für mich hat, als ich bisher erlebt habe. Und ich lebe immer so ein bisschen in der Spannung, dass ich einerseits wirklich bei Gott zur Ruhe komme, dass ich einfach weiß, er sorgt für mich und ich bin gut so, wie ich bin und weil er mich liebt und weil er mich erlöst hat und ich muss ihm nichts beweisen. Das ist dieser Friede, der höher ist als alle Vernunft. Und auf der anderen Seite habe ich einen Hunger danach, ihm noch mehr zu begegnen. Ich habe einen Hunger danach, noch mehr mit ihm zu erleben. Wenn ich so Bibelstellen lese, wie dass wir die Werke tun sollen, die Jesus getan hat und noch größere, dann denke ich, okay, wie ist das so in meinem Leben? Und sehe da einfach, dass da noch viel Luft nach oben ist. Und diese Spannung, in der lebe ich immer wieder. Ich will wirklich sagen, es gibt da keine Verdammnis. Gott guckt uns nicht an und denkt so, also jetzt sollte es eigentlich schon weiter sein, sondern Gott schaut uns immer an mit diesen Augen der Liebe und Annahme und ermutigt uns weiterzugehen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, sehen wir da, wo Menschen wirklich viel mit Gott erleben, wo Gott sich auch besonders offenbart, wo Gott auch sagt, das ist mein Freund, das ist meine Freundin. Schon im Alten Testament, aber auch im Neuen natürlich, dass es Menschen waren, die wirklich ihn gesucht haben. Das waren Menschen wie Abraham, der natürlich vielleicht mehr Zeit hatte in der Natur und in der Wüste, wenn er abends vors Zelt getreten ist. Wir wissen, er hat dort diese Offenbarung bekommen, dass Gott ihn zu einem großen Volk machen möchte. Ich denke, Abraham hat viel Zeit mit Gott verbracht. Wir sehen das bei Mose. Mose war erst in der Wüste, hat die Schafe gehütet, als Gott ihm begegnet ist in diesem brennenden Dornbusch. Und dort hat Gott ihm den Auftrag gegeben, das Volk aus der Sklaverei zu befreien. David, von ihm heißt es ja auch, dass er ein Freund Gottes war. Bei David war es so, dass er an seinem tiefsten Tiefpunkt sich im Herrn gestärkt hat. Da, wo ihm alles genommen wurde, wo sich seine eigenen Leute gegen ihn gewandt haben, da heißt es, und David stärkte sich im Herrn. Elia war auch an einem Tiefpunkt in der Wüste und dort spricht Gott zu ihm, versorgt ihn und ermutigt ihn und gibt ihm auch einen neuen Auftrag. Übrigens bei Mose war es auch so, dass er auf dem Berg war, als er die 10 Gebote bekommen hat. Bei Jesus sehen wir das, dass er immer wieder Zeiten hatte in der Wüste, auf dem Berg. Jesus ist viel auf den Berg gegangen, um zu beten. Und auch diese Wüstenzeit vor seinem Auftrag, also da, wo das war auch diese 40 Tage, als Jesus in der Wüste war, wo er gefastet und gebetet hat, wo ja auch dann der Versucher nachher gekommen ist, das war so die Vorbereitung auf seinen Dienst. Jesus hat natürlich einen Weg vor sich gehabt, den so von uns keiner vor sich hat, aber ich glaube, er hätte diesen Weg nicht gehen können bis zum Schluss, bis zum Kreuz, wenn er nicht diese Vorbereitungszeit gehabt hätte, wo Gott ihm seine Identität bestätigt hat, wo Gott ihm ganz viel gezeigt hat und gelehrt hat. Der Petrus ging aufs Dach, um zu beten, heißt es, und hat dort die Vision bekommen von den unreinen Tieren auf der Decke, wer die Geschichte kennt. Petrus hat ja so ein bisschen unterschieden immer zwischen den Heiden und den Juden. Und dort hat Gott ihm dann gezeigt, als Petrus eben im Gebet war, dass sein Auftrag aber war, also dass das, was Gott rein nennt, er nicht unrein nennen soll. Also dass praktisch er auch zu den Heiden gesandt ist. Und er ist ja dann, hat sich ja dann senden lassen zu den Heiden. Und auch deshalb sitzen wir eigentlich heute hier, weil dadurch praktisch diese Heidenmission da losging. Und auch der Johannes empfängt auf Patmos, der war jetzt nicht ganz freiwillig dort, aber war dort auch in der Einsamkeit auf dieser Insel und hat dort die Offenbarung erhalten, ja, die ja so, wo es ja heißt, die soll uns zum Segen sein und die schon so vielen Menschen auch ein Trost war und eine Ermutigung. Einfach alles das, um zu sagen, wir brauchen diese Zeiten mit Gott, wir brauchen das, oder Gott sehnt sich danach, sein Herz uns mitzuteilen. Auch das, was du vorher gesagt hast, also die Bibelstelle, aus Jeremia 33, rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Gott will uns wirklich begegnen und will uns sein Herz mitteilen. Er will wirklich uns ansprechen und uns Dinge zeigen, die wir nicht wissen, die wir nicht wissen können. Und ich finde es so stark, also ich darf das immer mehr lernen und bin total begeistert eigentlich, wenn ich merke, jetzt höre ich von Gott, jetzt gibt mir Gott da ein Wort oder gibt mir Gott einen Impuls oder was auch immer und es darf dann jemanden ermutigen. Das ist für mich immer ein totaler Segen oder auch den Traum, den ich letztes Mal geteilt habe. Das sind so Dinge, wo ich einfach merke, Gott ist lebendig und er sucht diese Begegnung mit mir. Er sucht diese Beziehung zu mir. Er möchte von Herz zu Herz mir begegnen. Und ja, und ich möchte uns einfach da einladen, dass wir da nicht stehen bleiben, auch da, wo wir Gott nicht verstehen, oder auch da nicht stehen bleiben, wo wir denken, eigentlich habe ich mir jetzt schon mein Bild gemacht. Also ich denke, das ist ja oft was unbewusst stattfindet, wo ich mir eigentlich schon, ja, mich auch gar nicht mehr danach ausstrecke, dass mir Gott was Neues zeigt. Und da möchte ich, das ist eigentlich so mein Thema heute, dass ich uns alle ermutigen möchte, da dran zu bleiben. Und wie? Nämlich indem wir diese Beziehung zu Gott suchen. Wie können wir ihn da besser kennenlernen? Ich habe da ein paar Punkte, da gibt es sicher noch viel mehr. Ich habe gerade das angesprochen, wie das verschiedene Personen der Bibel getan haben. Für mich ist es dieses Warten auf Gott, dieses Harren auf Gott. Ist auch da, wo es um diesen Adler geht. Die, die auf ihn harren, empfangen neue Kraft. Wir warten. Das Wort warten ist jetzt nicht unbedingt ein positives Wort für uns. Wir warten eigentlich nicht gerne, würde ich sagen. Also ich warte eigentlich nicht so gerne. Ich hatte mal mich mit einer Freundin verabredet auf dem Spielplatz in Stuttgart und ich habe über eine Stunde auf sie warten müssen. Und das war vor Smartphones, ich konnte nicht ins Internet, hatte nichts zum Lesen dabei. Und es war wirklich mühsam, so lange auf sie zu warten. Und ich war dann echt ein bisschen stinkig. Aber dieses Warten ist glaube ich, nicht, obwohl es uns auch, glaube ich, schwerfällt, auf Gott zu warten. Also wir haben vorher am Gebet, haben wir das gehabt, dieses, wenn wir Gott nicht sofort hören, was ist, wenn wir nicht gleich eine Antwort bekommen? Was ist, wenn wir ihn nicht spüren? Was ist, wenn wir uns nach ihm ausstrecken und wir erleben es nicht. Und da, glaube ich, möchte Gott uns ermutigen, dran zu bleiben. Wenn wir ihn anrufen, hört er uns. Immer. Immer. Und er weiß schon vorher, was wir auf dem Herzen haben. Aber manchmal dauert es einfach, bis die Antwort kommt oder bis sich was tut. Und es hat auch seinen Grund. Und für uns ist es, glaube ich, einfach wichtig zu wissen, wir dürfen dranbleiben und sollen uns nicht entmutigen lassen, sollen nicht aufgeben. Wenn wir zu Gott rufen, er hört uns immer. Einen ganz, ganz wertvollen Schatz, den er uns gegeben hat, ist sein Wort. Wir können Gott durch sein Wort besser kennenlernen. Er hat sich uns offenbart durch sein Wort. Und wir brauchen aber auch den Heiligen Geist, um sein Wort zu verstehen. Und um ihm immer wieder zu begegnen durch sein Wort. Der Buchstabe allein bringt uns nicht viel, aber wir können dem lebendigen Gott in seinem Wort begegnen. Und wenn wir sein Wort auch aussprechen durch seinen Geist, dann hat es auch Kraft. Wir können Gott begegnen in Gebet und Anbetung. Und unsere Haltung sollte auch immer eine sein der Ehrfurcht. Das wäre echt ein Thema, das ich gerne noch auch nochmal machen würde, die Furcht des Herrn. Da heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Das aber nur am Rand. Also auch wie wir Gott begegnen, mit welcher Haltung wir Gott gegenübertreten und auch der Gehorsam, wenn wir bereit sind, auch gehorsam zu sein. Genau. Warum sollten wir Gott besser kennenlernen und Gemeinschaft haben? Der erste Punkt habe ich eigentlich schon genannt. Gott wünscht es sich. Mehr als alles andere. Mehr als unseren Gehorsam sogar. Oder als das, dass wir immer alles perfekt hinkriegen, was wir eh nicht tun. Wünscht sich Gott einfach diese Begegnung mit uns. Er wünscht sich, Gemeinschaft zu haben mit uns. Und er stellt da keine Ansprüche an uns, sondern er sagt einfach, hey, du bist mein geliebtes Kind. Du bist meine Braut. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Und er hat alles dafür getan, damit es möglich ist. Es hat ihn einen immensen Preis gekostet. Und, wie ich auch schon gesagt habe, wir sind dazu geschaffen. Es ist unsere Bestimmung, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott. Wir werden nicht ganz wirklich erfüllt sein. Wir werden dieses erfüllte Leben nicht haben, wenn wir nicht diese Gemeinschaft mit ihm haben. Da bin ich ganz sehr davon überzeugt. Und ich denke, viele können das auch bestätigen. Und unser Leben bringt nur dann Frucht, die ewig bleibt, Frucht, die bleibt, wenn sie aus dieser Verbindung entsteht. Das lesen wir auch in Johannes 15, wo es um diesen Weinstock und die Reben geht. Unser Leben wird zudem verändert durch die Begegnung mit ihm. Das heißt, im Anschauen seines Bildes, wenn wir ihn anschauen, werden wir auch verändert. Was hindert uns daran, Gott zu erleben? Und da wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Also eins ist, glaube ich, ziemlich klar. Wir lassen uns, denke ich, vor allem auch in der heutigen Zeit, gerne schnell ablenken. Mir fällt es unheimlich schwer, an was dran zu bleiben, dieses Warten. Auch dieses, ich habe dann immer schnell das Handy, sobald da irgendwie eine Lücke ist. Also wir sind eigentlich schon ständig, oder ich zumindest, bin ständig eigentlich damit beschäftigt, mich irgendwas anzuschauen, irgendwas zu lesen, mit irgendwas zu tun und finde es sehr schwer, so zur Ruhe zu kommen. Ich denke, das hindert uns manchmal. Das kann so eine Decke sein, was wir vorher gelesen haben in 2. Korinther. Eine Decke, die auf unserem Gesicht ist. Es kann auch ein verhärtetes Herz sein. Das können Festlegungen sein, die wir gemacht haben. Oh, ich höre ja eh nicht sein Wort. Oder höre ihn ja sowieso nicht. Oder ich, was weiß ich, ich bin es vielleicht nicht wert, dass er so mit mir redet. Oder dass er mir begegnet. Das können Sachen sein, dass ich eigentlich schon weiß, wie es läuft und da auch nichts brauche. Ein bestimmter Stolz. Es kann eine Unvergebenheit sein. Gott legt sehr viel Wert drauf, dass wir uns versöhnen, auch mit unserem Nächsten. Also wenn da irgendwas ist und sagt, heißt es eigentlich, geh zuerst hin, bevor du mich anbetest und bring das in Ordnung. Das heißt, ganz wichtig, unser Herz wirklich Gott hinzuhalten und die Dinge in Ordnung zu bringen. Also es hat mal jemand zu mir gesagt, ich lebe einen Lebensstil der Vergebung und das habe ich mir versucht anzueignen, wirklich gleich zu vergeben. Wenn mir jetzt jemand irgendwie mich verletzt oder ich meine, je nachdem wie schlimm die Verletzung ist, natürlich ist es manchmal dauert es ein bisschen länger und ist schwerer, aber das sind ja oft so diese Kleinigkeiten im Alltag, wo jemand was sagt und ich fühle mich da angegriffen und oder beleidigt oder wie auch immer, da wirklich gleich zu sagen und ich vergebe, ich halte da nicht dran fest und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, damit wir Gott wirklich erleben können. Es können aber auch Verletzungen des Herzens sein. Und da wird's, glaube ich, kann es ein bisschen schwieriger werden. Ich denke, ich kenne das aus meinem Leben, wirklich Zeiten, wo es mir eigentlich unmöglich war, Gott zu erleben, Gott zu spüren. Manche sind so, durch so schlimme Dinge gegangen in ihrer Kindheit auch oder in ihrem Leben, dass es ihnen ganz, ganz schwer fällt, Gott wirklich zu spüren, Gott zu hören, Gott zu erleben. Und ich denke, da ist es manchmal dann auch dran, dass man da genauer hinguckt und dass man es zulässt, dass Gott da auch Heilung bringt. Also bei mir war es so, dass ich bei einem Jüngerschaftskurs bei Jugend mit einer Mission war und da ging es um das Vaterherz Gottes und um mich rum waren alle total begeistert, wie Gott sie da wie Gott sie angesprochen hat, wie Gott sie berührt hat und ich habe nichts gespürt und ich hatte so eine Sehnsucht und ich wollte, dass Gott mir so begegnet und es ging nicht, ich habe es einfach nicht so gespürt und es ging wirklich so weit, dass ich dann zu diesem Referenten gegangen bin und zu dem gesagt habe, ich finde es ja ganz toll, was du sagst, aber ich kann das, mich verletzt es nur noch mehr, weil ich es einfach nicht erleben kann für mich. Und dann hat Gott mich, der hat dann für mich gebetet. Und dann hat Gott mich Schritt für Schritt geführt zurück in meine Vaterbeziehung, die ich zu meinem Vater hatte. Die Dinge, die ich mit meinem Vater erlebt habe. Und der Heilige Geist hat mich wirklich so geführt, dass ich dann Dinge erkennen konnte, okay, weil das damals so war, habe ich so reagiert und hat sich die Lüge in meinem Leben manifestieren können. Und habe das dann vor Gott bringen können und habe mich da lossagen können, habe vergeben, habe selber Vergebung empfangen. Und da ist so eine Freiheit reingekommen, dass ich wirklich dann das erlebt habe, wie Gott dann mir seine Vaterliebe zeigen konnte. Und das war so heilsam und das war so befreiend. Und das habe ich immer wieder mal, sogar letzte Woche in der Vorbereitung, war da so ein Punkt, wo ich gedacht habe, wo ich gemerkt habe, ich komme da nicht weiter, das ist was. Und ich dachte, oh, muss ich mich da jetzt auch noch drum kümmern? Aber ich konnte es Gott hinlegen und wirklich da reingehen und Gott hat da auch wirklich auch nochmal Heilung reingebracht und Freisetzung. Und so dürfen wir das immer wieder Gott auch hinhalten. Und wir müssen das auch nicht alleine machen. Das ist manchmal auch sehr hilfreich, wenn wir dann zu jemandem gehen, in Seelsorge und da Hilfe in Anspruch nehmen, dass man diese Dinge dann auch angehen kann. Wenn man da einfach spürt, ich komme da alleine nicht weiter. Ich will das spüren, wie Gott mich liebt. Ich will das erleben, aber ich komme da irgendwie nicht weiter. Und das kann hilfreich sein, dass diese Decke auch von unseren Augen weggenommen wird. Der Punkt ist der, diese Decke wird weggenommen, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir ihm begegnen. Und in der Begegnung mit ihm kann ganz viel passieren. Und das ist so mein Wunsch für uns alle. Das ist mein Gebet, dass wir ihn noch mehr kennenlernen und dass wir offen sind dafür, uns auch von ihm überraschen zu lassen. Ich bin so dankbar dafür, dass es nicht ein ferner Gott ist, der irgendwo im Weltall ist, der sagt, ja, jetzt macht mal euer Zeug, ja, guckt, dass er irgendwie euer Leben so hinkriegt, sondern dass es einer ist, der mit uns ganz, ganz nah dran ist und an unserem Herzen, so diese Herz-zu-Herz-Beziehung sucht zu uns. Und ich glaube, dass Gott viel für uns vorbereitet hat. Das heißt ja, dass wir auch in diesen Werken gehen können, die Gott für uns vorbereitet hat, wo wir, denke ich, auch noch viel mehr erleben können mit ihm. Und ich sehne mich da einfach danach, ich strecke mich danach aus und weiß aber, ich kann das nicht alleine, sondern ich kann das nur an seiner Hand. Ja, und das war's eigentlich. Genau. Und dann möchte ich gerne noch beten und ich weiß nicht, ob ihr ein Lied oder einfach nur spielen für ein paar Momente. Ich möchte uns einfach einladen, dass wir jetzt uns ein paar Momente Zeit nehmen, um Gottes hinzuhalten. Vielleicht hatte ich das eine oder andere angesprochen, wo ihr merkt, ja, eigentlich möchte ich da auch mehr von Gott, da möchte ich das Gott hinhalten. Das war jetzt vielleicht, glaube ich, auf sehr viel Informationen, aber ich denke, wenn es eine Sache ist, die ihr heute mitnehmen könnt, wenn es eine Sache ist, die euch angesprochen hat, dann ist das wie so ein Diamant, den ihr mitnehmen könnt in die nächste Woche. Und ja, kannst du was spielen, oder? Ja? Vater, ich bete jetzt, dass du uns hilfst, bei dir nochmal richtig zur Ruhe zu kommen und zu hören, was du sagst. Und dass, wenn du uns was zeigst, ja, dass wir dir wirklich da unser Herz hinhalten können. Ja. Zeig du uns, was du für jeden von uns auf dem Herzen hast, Herr. Deine Liebe ist so groß und so wunderbar. Du bist voller Geduld und voller Gnade. Und deine Liebe ist immer für uns.